Was anderes ist es, wenn du einen nuklearen Wal nicht sauber auf Kurs halten kannst. Wenn der zurückkommt und das Ding ist scharf, hast du ein Problem. Die Navy kann so viele Orcas losschicken, wie sie will. Aber sie muss sicher gehen, dass die Wale nicht auf dumme Gedanken kommen. Und der beste Weg, dumme Gedanken zu vermeiden, ist, sie gar nicht erst zuzulassen. John Lilly, murmelte Anawak. Was? Ein Forscher. Er hat in den 60ern Hirnversuche mit Delfinen durchgeführt. Ich erinnere mich, dass der Name irgendwann fiel, sagte Grey Wolf nachdenklich. In San Diego jedenfalls wurde ich Zeuge, wie sie Delfinen den Kopf aufmeißelten. Das war 1989. Sie schlugen mit Hammer und Meißel kleine Löcher in die Schädeldecke. Die Tiere waren bei vollem Bewusstsein und mussten von mehreren starken Männern festgehalten werden, weil sie ständig versuchten, vom Tisch zu springen. Man erklärte mir, das sei nicht wegen der Schmerzen, sondern weil den Tieren das Gehämmere auf die Nerven ging. Tatsächlich sehe die Prozedur weit schmerzhafter aus, als es tatsächlich der Fall sei. Durch die Löcher führten sie dann Elektroden ein, um über elektrische Reize das Gehirn zu stimulieren.
»Ja, das ist John Lilly«, rief Anawak erregt. »Er hat versucht, eine Art Landkarte des Gehirns herzustellen.«
»Glaub mir, die Navy hat ihre Landkarten erstellt«, sagte Grey Wolf bitter. »Mir wurde schlecht, aber ich hielt meinen Mund. Sie zeigten mir einen Delfin, der in einem Becken schwamm und eine zaumzeugartige Vorrichtung im Nacken trug. Die Vorrichtung trieb Elektroden durch die Schädeldecke. Sie hatten es geschafft, das Tier durch elektrische Signale zu steuern. Es war erstaunlich, das muss man ihnen lassen. Sie konnten den Delfin dazu bringen, nach rechts oder nach links zu schwimmen, Sprünge zu vollführen, Aggressionen aufzubauen und Attrappen von Tauchern anzugreifen. Sie konnten seinen Fluchtmechanismus auslösen und eine Art Ruhezustand herbeiführen. Ob das Tier je aus freiem Willen mitgemacht hätte oder nicht, spielte keine Rolle. Dieser Delfin besaß keinen freien Willen mehr. Er funktionierte wie ein ferngesteuertes Auto, wie ein Kinderspielzeug. Nun, sie waren begeistert. Es sah alles danach aus, als ob die Sache ein großer Erfolg würde. 1991 waren wir zum Golf unterwegs und wir nahmen rund 2 Dutzend solcher ferngesteuerter Delfine mit, während sie in San Diego parallel an nuklearen Walen arbeiteten. Ich war immer noch dabei. Ich hielt immer noch meine sonst so große Klappe und machte mir weiß, dass das nicht mein Projekt sei. Meine Delfine suchten Minen, wurden gut gefüttert und gestreichelt. Man drängte mich aktiv, ins MK-0 einzusteigen, und ich schaffte es irgendwie, mir Bedenkzeit auszubitten. Bedenkzeit ist in der Armee nicht sonderlich beliebt. In dem Wort steckt Denken, aber gut. Sie gingen drauf ein. Wir passierten die Straße von Gibraltar und führten Testreihen auf hoher See durch. Anfangs lief alles glatt. Dann begannen die ersten Probleme. In den Labors und Aquarien von San Diego hatte die Fernsteuerung reibungslos funktioniert, aber im offenen Meer waren die Tiere anderen Reizen ausgesetzt. Die Ausfälle häuften sich. Es klappte einfach nicht in freier Natur, jedenfalls nicht so, wie sich die Projektleitung die Sache vorgestellt hatte. Und die Tiere entwickelten sich zum Sicherheitsrisiko. Zurück nach Amerika konnten wir sie nicht bringen. Mitnehmen zum Golf wollte sie keiner. Wir ankerten vor Frankreich. Es gibt dort ein Partnerinstitut, in dem französische Experten am MK-0-Programm mitarbeiten. Die Franzosen sind nicht gerade unsere besten Freunde, aber sie haben eine Menge Ahnung von Meeresforschung. Also hatte man Allianzen geknüpft. Hier erhofften wir uns ein paar Antworten. Ein Mann namens René Guy Busnel empfing uns und wurde mir vorgestellt als Leiter des verdienstvollen Laboratoire d'Acoustique Animale. Er versprach sich, unsere Probleme anzunehmen und lud uns zu einer Führung ein. Gleich im ersten dieser verdienstvollen Labors präsentierte er uns einen Delfin, der in eine Vorrichtung aus Schraubstöcken eingespannt und völlig verstümmelt war. Aus seinem Rücken ragte ein armlanges Messer. Ich habe nie gefragt, wozu sie das getan haben, aber ich war dabei, wie die Laborassistenten uns eine Grußkarte des Instituts überreichten, die sie mit dem Blut des Delfins unterschrieben hatten, und alle lachten. Grey Wolf hielt inne. Aus der Tiefe seines gewaltigen Brustkastens drang ein undefinierbarer Laut. Etwas wie ein resigniertes Seufzen. Busnel fachsimpelte über Hirnexperimente und gelangte zu dem Schluss, dass es so nicht ginge. Die Leiter des Projekts hatten offenbar das eine oder andere übersehen oder falsch eingeschätzt, was weiß ich. Zurück an Bord wurde Kriegsrat gehalten und beschlossen, die Delfine loszuwerden. Wir ließen sie einfach ins Meer hinausschwimmen. Und nachdem sie einige 100 Meter weit vom Schiff waren, drückte jemand auf ein Knöpfchen an einem Gerät. Sie hatten Zündkapseln in das Elektrodengeschirr eingebaut, um zu verhindern, dass die Technik in feindliche Hände fallen konnte. Nicht viel,
Nur eben genug, um das Geschirr und die Elektroden abzusprengen. Die Tiere wurden dabei getötet. Danach fuhren wir weiter. Greywolf nagte an seiner Unterlippe. Dann sah er Anahuac an. Das sind die Delfine, die an der französischen Küste angeschwemmt wurden. Deine Meldung von Island Earth. Jetzt weißt du's. Und du hast... Ich sagte ihnen, dass es reicht. Sie versuchten, mich umzustimmen. Zwecklos. Natürlich gefiel es ihnen nicht, in ihren Akten vermerkt zu sehen, dass einer ihrer besten Delfintrainer aus ungenannten Gründen den Abschied einreicht. Auf sowas stürzen sich immer gleich Hundertschaften von Schreiberlingen. Das Fernsehen ruft an, du weißt schon. Es ging hin und her. Schließlich einigten wir uns darauf, dass sie mir einen Haufen Geld geben und ich mich dafür aus gesundheitlichen Gründen ausmustern lasse. Ich bin eigentlich Kampftaucher. Mit Herzmuskelschwäche kannst du das vergessen. Kein Mensch stellt blöde Fragen, wenn du wegen Herzschwäche ausgemustert wirst. Und ich war draußen. Anahuac sah hinaus auf die Bucht. »Ich bin kein Wissenschaftler wie du«, sagte Greywolf leise. »Ich verstehe was von Delfinen und wie man mit ihnen umgeht, aber nichts von Neurologie und diesem ganzen Mist. Ich kann es nicht ertragen, wenn jemand ein allzu offensichtliches Interesse an einem Wal oder einem Delfin entwickelt, das ist alles. Und wenn er nur ein Foto machen will, ich kann es nicht ertragen. Und ich kann es nicht ändern.« »Shoemaker glaubt heute noch, du willst uns eins auswischen.« Greywolf schüttelte den Kopf. »Ich war eine Weile der Meinung, Whale-Watching wäre in Ordnung, aber du siehst ja, es hat nicht funktioniert.« »Ich habe mich nicht selber rausgeworfen. Ich habe einfach nur dafür gesorgt, dass ihr es tut.« Anahuac stützte das Kinn in die Hände. »Es war so schön hier. So unglaublich schön war diese Bucht mit den Bergen, war diese ganze Insel, dass es beinahe schmerzte.« »Jack«, sagte er nach einer Weile, »du wirst umdenken müssen. Es passiert schon wieder. Deine Wale nehmen keine Rache. Sie geben uns nicht die Quittung. Sie werden gesteuert. Irgendjemand fährt sein eigenes MK-0-Programm mit ihnen. Es ist noch viel schlimmer als alles, was die Navy mit ihnen gemacht hat.« Greywolf erwiderte nichts. Schließlich verließen sie den Steg und gingen schweigend den Waldweg zurück nach Tofino. Vor Davies Whaling Station blieb Greywolf stehen. »Kurz vor meinem Ausstieg hörte ich, dass die Experimente mit den nuklearen Walen einen entscheidenden Sprung nach vorne getan hätten. In dem Zusammenhang fiel ein Name. Es ging um Neurologie und irgendetwas, das sie Neuronencomputer nannten. Sie sagten, um die Tiere vollständig zu beherrschen, müsse man den Gedanken eines gewissen Kurzweil folgen. Professor Dr. Kurzweil. Ich dachte, ich sag's dir einfach. Keine Ahnung, ob du damit was anfangen kannst.« Anahuac überlegte. »Doch«, sagte er, »ich glaube schon.«